wenn das Leiden kein Ende nimmt. Chronische Schmerzen und Schmerztherapie, das ist heute unser Thema im Medizintalk. Ich bin die Verena Fuchs und mein Gesprächspartner ist heute der Chefarzt der stationären Schmerztherapie der Kreisklinik Berchtesgaden, Dr. Juraj Artner. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Steigen wir vielleicht mal ganz generell ein. Was überhaupt ist denn Schmerz?
Schmerz ist per Definition eine unangenehme Sinnes- oder Gefühlswahrnehmung, welche mit einem potenziellen oder mit einem aktuellen Gewebeschaden verknüpft ist oder mit dem Begriff einer solchen Schädigung beschrieben wird. Diese Definition beinhaltet schon auch Schmerz als ein Gefühl und nicht als ein rein biologisches Phänomen.
Welche verschiedenen Formen von Schmerz gibt es denn?
Je nach Ursprungsort des Schmerzes kann man grob die Schmerzen in nozizeptive und neuropathische Schmerzen unterteilen. Sprich, ist ein peripherer Schaden im Gewebe vorhanden, beispielsweise Entzündung, Brüche, Schnittverletzungen, oder ist ein Schaden direkt am Nervensystem, also neuropathisch vorhanden. Die meisten Schmerzarten sind aber eine Kombination von beiden.
Nehme ich das unterschiedlich wahr? Sind das unterschiedliche Schmerzformen?
Häufig schon. Also die neuropathischen Schmerzen sind häufig mit einer brennenden Komponente, mit Missempfindungen vergesellschaftet. Manche Patienten beschreiben auch elektrisierende Sensationen, dass der Schmerz so schockartig kommt, während andere Schmerzen eher stechend oder dumpfbohrend beschrieben werden. Man kann das schon aus der Anamnese des Patienten raushören.
Wir sprechen ja heute über chronische Schmerzen. Was versteht man denn in der Medizin darunter ganz genau?
Also sagen wir mal, die reine medizinische Definition von chronischen Krankheitsbildern ist, das sind Zustände, die länger als, sagen wir, 3 bis 6 Monate anhalten. Wobei man unterscheiden kann, ob zum Beispiel Schmerzen immer wieder kommen oder gar ständig vorhanden sind. Wesentlich wichtiger ist der neue Begriff der Chronifizierung. Das ist eine umfassendere Definition. Es handelt sich um Schmerzen, welche länger anhalten und trotz Vorbehandlungen bestehen und den Alltag des Menschen beeinträchtigen. Dieser Prozess ist dann nicht mehr an einer Zeitspanne, also im medizinischen Definitionsbegriff festgelegt, sondern an zusätzlichen Faktoren und berücksichtigt natürlich auch das Leiden des Patienten. Durch die Komplexität wird es dann nicht mehr ein Symptom, sondern ein eigenständiges Krankheitsbild, welches behandelt werden sollte.
Was ist dann der Unterschied zu einem akuten Schmerz?
Beim akuten Schmerz steht eine Warnfunktion im Vordergrund. Also Vorsicht, du hast dich verletzt, der Herd ist zu heiß oder hier ist entzündetes Gewebe, da ist eine Infektion oder ähnliches. Es ist ein Signal und es ist lebensnotwendig, sagen wir es mal so, dass meist ein Organ oder einer Lokalisation gut zuzuordnen ist. Wir wissen sehr schnell, dass sich jemand ein Unterarm gebrochen hat, das spüren sie relativ schnell. Sie wissen, dass sie ihn immobilisieren sollen und dass das auch behandelt gehört. Der chronische Schmerz ist da schon etwas komplizierter. Er ist anhaltend, er quält, er behindert den Patienten, er bleibt auch teilweise, wenn der ursprüngliche Auslöser schon weg ist, oder er hat einfach zu viele und mehrere Auslöser. Patienten mit Rückenschmerzen zum Beispiel, manche haben am Anfang einen Bandscheibenschaden, manche einen Verschleiß der kleinen Wirbelgelenke, manche haben eine Muskelverkrampfung. Aber nach längerer Zeit haben sie nicht nur diese Probleme, die Schmerzen weiten sich aus. Es tut dann nicht nur der Rücken weh, sondern auch die Hüften und der Nacken, die Muskeln verhärten sich. Diese werden selbst zum Ausgangspunkt weiterer Schmerzen. Fehlhaltungen, Schonhaltungen kommen hinzu und verstärken sich. Dazu kommen Gangstörungen, nicht selten Schlafprobleme und so weiter und so fort. Das heißt, die anfängliche Bandscheibe wird eigentlich irrelevant. Das Problem wird komplexer und hat sich ausgeweitet. Und gerade bei der Behandlung ist es wichtig, diese kleinen Nebenbaustellen zu erkennen und mitzubehandeln.
Wer braucht eine Schmerztherapie?
Prinzipiell hat jeder Mensch, der länger anhaltende Schmerzen hat, kann eine schmerztherapeutische Beratung oder Behandlung in Anspruch nehmen. Unsere Patienten haben meistens länger anhaltende Schmerzen, wie Gelenksverschleiß, Rheumaschmerzen, Fibromyalgie, Schmerzen, die trotz Operationen anhalten, oder Schmerzen nach Verletzungen, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen und Nervenschmerzen.
Wie viele Leute oder wie viele Menschen in Deutschland in etwa leiden unter chronischen Schmerzen? Kann man das sagen?
Also es gibt gesamteuropäische Umfragen und Studien. Und man geht heute davon aus, dass etwa 20% der Bevölkerung, sprich jeder fünfte Mensch, an mittelstarken bis starken Schmerzen leidet. Also dies ist schon beunruhigend genug, aber dazu kommt die Tatsache, dass europaweit etwa 40% der schmerzgeplagten Patienten mit ihrer Behandlung unzufrieden sind. Das heißt, und dass etwa ein Drittel der Patienten seine Schmerzen entweder gar nicht behandelt bekommt oder sie nur mit frei verkäuflichen Mitteln behandelt. Hinzurechnen muss man auch eine relativ hohe Dunkelziffer. Die ältere Generation von Patienten ist es nicht gewohnt, über ihre Schmerzen zu sprechen, oder sie nehmen an, das gehört zum Alter dazu. Und es gibt auch Schmerzarten, über die die Patienten beim Arzt oder beim Hausarzt eigentlich nicht gerne sprechen.
Zum Beispiel?
Der chronische Unterleibsschmerz der Frau wäre so ein Thema. Darüber redet man nicht gerne. Das teilt der Patient nicht gerne mit.
Aber ich schätze mal, das ist nicht besonders klug, wenn man über seine Schmerzen nicht spricht, oder?
Nein, aber wie gesagt, bei der älteren Generation ist es so, die gehen einfach davon aus, dass Schmerz zum Älterwerden gehört, was nicht wahr ist. Aber es ist zwangsläufig mit dem Verschleiß vergesellschaftet. Und zweitens ist da eine gewisse Hemmschwelle bei den Patienten.
Gibt es in den Schmerzzuständen Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
Also man kann davon ausgehen, dass Frauen etwas mehr von Schmerzen betroffen sind als Männer. Eine Erklärung dafür, sei es jetzt genetisch, sei es jetzt hormonell bedingt, sei es jetzt psychologisch bedingt, dass die Frauen einfach mehr Last zu tragen haben in der modernen Welt, kann man jetzt so pauschal nicht sagen. Aber bei den meisten Schmerzbildern sind die Frauen in der Mehrzahl betroffen. Es gibt wenige Schmerzbilder, wie zum Beispiel der Clusterkopfschmerz, wo Männer häufiger betroffen sind.
Was ist Clusterkopfschmerz?
Clusterkopfschmerz sind, man kann sagen, eine der heftigsten Kopfschmerzarten, die einseitig lokalisiert, sekundenlang andauernd, und es fühlt sich ungefähr so an, wie wenn jemand einen mit dem Schraubenzieher im Auge rumdrehen würde, beschreiben die Patienten. Diese Schmerzart, das kommt plötzlich häufig nachts aus heiterem Himmel, und es sind vernichtende Schmerzen.
Welche Rolle oder spielt denn der Stress, den man vielleicht so im Alltag hat, eine Rolle bei Schmerzen?
Definitiv. Also den Stress, den Alltagsstress kann man nicht wegdenken bei den Patienten.
Welche chronischen Schmerzbilder werden bei Ihnen in der Kreisklinik Berchtesgaden denn behandelt?
Im Prinzip werden alle chronischen Schmerzerkrankungen bei uns behandelt. Dadurch, dass die Kreisklinik Berchtesgaden eine langjährige orthopädische Tradition hat und sehr gutes auch Rehabilitationssystem ausgebaut hat, fokussieren wir vor allem auf muskuloskeletale Schmerzen, Rückenschmerzen, Muskelschmerzen, aber auch Schmerzen bei Gelenksverschleiß, neuropathische, also Nervenschmerzen und Kopfschmerzen auch.
Und was bedeutet jetzt genau, wenn ich eine Schmerztherapie mache, oder was bedeutet eine Schmerztherapie grundsätzlich?
Das ist schwer zu definieren. Im Prinzip ist Schmerztherapie, dem Menschen zuzuhören, seinen Schmerz zu analysieren. Ganz wichtig ist es, ihn als Ganzes zu sehen, seine Probleme zu erkennen und ihn längerfristig bei dieser Schmerzerkrankung zu begleiten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Welche Erfolge lassen sich dann erzielen?
Sagen wir mal so, es ist je nach Schmerzart gibt es unterschiedliche Zielsetzungen. Beim chronischen Schmerzpatienten steht natürlich nicht nur die Schmerzreduktion, sondern auch der Erhalt oder Verbesserung der Funktionalität im Alltag im Vordergrund. Das heißt, für einen Krebspatienten ist etwas anderes wichtiger als für einen Rückenschmerzpatienten oder einen Patienten mit Gelenksverschleiß. Bezogen jetzt auf die Schmerzintensität oder Frequenz der Schmerzen, kann man sagen, dass ein realistisches Ziel etwa eine Reduktion der Schmerzen um 50% ist. Wichtig ist es aber auch, nicht nur auf den Schmerz zu fokussieren, sondern auch an vielen, vielen kleinen Rädchen zu drehen: Bewegungsmangel, Fehlbelastung, Fehlhaltungen, Stress, Schlafprobleme, Bewegungsangst und so weiter. Und im Gesamtpaket erzielt man so eine deutliche Verbesserung bei den Patienten.
Verbesserung heißt, es geht aber nicht ganz weg, eventuell.
Es gibt Schmerzarten, von denen man weiß, dass die einen Menschen ein Leben lang begleiten. Da ist es ganz wichtig, therapeutisch nicht die Flinte ins Korn zu werfen, sondern den Patienten längerfristig auch zu begleiten, darauf aufpassen, dass der Medikamentenkonsum nicht eskaliert, ihn zur weiteren Behandlung zu motivieren. Und man darf nicht nur auf die Schmerzintensität fokussieren. Wenn ein Patient zum Beispiel mit Fibromyalgie, der ist nahezu nie in seinem Leben schmerzfrei.
Was bedeutet Fibromyalgie?
Fibromyalgie sind Ganzkörperschmerzen. Früher wurden sie dem rheumatischen Formenkreis zugeordnet. Später hat man versucht, das neurologisch zu machen. Eine Zeit lang hat man versucht, es psychosomatisch zu machen. Aber letztendlich handelt es sich um Schmerzbilder, wo der ganze Körper dem Patienten wehtut. Die Patienten fühlen sich missverstanden. Die Patienten denken, man will sie als psychisch abstempeln und leiden eigentlich fast das ganze Leben lang unter Schmerzen.
Wo kommt sowas her?
Das weiß man bis heute nicht. Also es gibt ungefähr 50 Theorien dazu. Eine davon, dass das ein Weichteilrheumatismus war. Dann hat man herausgefunden, dass eine spezielle Substanz P im Liquor, also in der Gehirnflüssigkeit, erhöht wäre. Dann hat man es eine Zeit lang als Mitochondrienproblem gesehen. Psychosomatiker sehen das eher als eine Art Konversionsstörung. Aber letztendlich helfen diese Theorien dem Patienten nicht, denn der Patient braucht eine längerfristige Anbindung, Education, Therapie, Motivation, medikamentöse Einstellung, Aktivierung, dass der im Alltag gut zurechtkommt. Und man kann damit auch sehr gut zurechtkommen.
Was heißt gut zurechtkommen? Wie kann man denn mit sowas zurechtkommen, wenn man weiß, das geht nie komplett weg?
Naja, man kann zu einem gewissen Maß kann man diese Schmerzen medikamentös dämpfen. Aber komplett weggehen tun die selten. Also diese Patienten müssen damit rechnen, dass ein gewisser Schmerzlevel vorhanden ist und müssen auch lernen, dass trotz diesem Schmerzlevel man aus dieser Abwärtsspirale, aus körperlicher Schonung, Fehlbelastung, Fehlhaltungen, dadurch immer weniger Aktivität, dadurch auch verschlechterte Kondition, dadurch selbst wenn man sich bewegen wird, immer mehr Schmerzen dann entstehen, aus dieser Abwärtsspirale ihn rausholen. Und das kann man durchaus mit komplexen Behandlungen, wie beispielsweise der multimodalen Schmerztherapie.
Sie haben jetzt schon gesagt, dass in einer Schmerztherapie sich das eben erzielen lässt oder dass man gewisse Dinge lernt. Welche Behandlungsmöglichkeiten, welche Behandlungsansätze gibt es denn?
Die Zielsetzung ist je nach Krankheitsbild und Schmerzart unterschiedlich. Während bei Krebspatienten eine schnelle Schmerzreduktion im Vordergrund steht, muss man beim chronischen Schmerzpatienten auch die Funktion im Alltag, sprich Autofahren, Arbeit, soziale Kontakte aufrechterhalten und die Medikation feiner anpassen. Grundsätzlich reicht das Behandlungsspektrum von einer Beratung über physikalische Maßnahmen, Krankengymnastik, Anpassung der Medikamente, aber auch invasive Verfahren oder komplexe Behandlungen, also Kombinationspakete aus Bewegungstherapie, seelischer Unterstützung und medikamentöser Schiene, wie dies bei den multimodalen Behandlungen erfolgt. Eine Behandlung kann eine Maßnahme oder mehrere Maßnahmen hintereinander beinhalten, wobei, wie gesagt, es klüger ist, diese Behandlungen gleichzeitig und aufeinander abgestimmt zu machen, weil wenn der Patient jetzt zwischen den Ärzten hin und her geschickt wird oder vom Arzt zum Physiotherapeuten, vom Arzt zum Orthopäden, dann zum Physiotherapeuten und so weiter, bereits durch diese Abstufung sehr viel an Information verloren geht. Und viele chronische Schmerzpatienten haben einfach das Gefühl, dass sie jedem Therapeuten und jedem Arzt ihre Geschichte bei Punkt Null immer wieder erzählen müssen und dann auch missverstanden sind. Und das versuchen wir halt zu vermeiden. Dadurch, dass eben bei uns das multidisziplinär erfolgt. Der Vorteil am multimodalen Vorgehen ist, dass zwischen den Disziplinen kein Informationsverlust besteht und dass man gezielt und individuell auf den Patienten die Therapie maßschneidern kann und dass alle Therapeuten dann auch in die gleiche Richtung arbeiten.
Zwischenfrage noch, was bedeutet multimodal für den Laien?
Also multimodale Behandlung ist eine interdisziplinäre Behandlung. Das bedeutet, sie werden nicht durch den Arzt alleine betreut, sondern sie haben ein Komplettpaket mit Betreuung durch die Pflege, durch den Arzt, durch die Physiotherapie, Ergotherapie und psychologische Mitbehandlung. Und das alles läuft im Rahmen eines Aufenthaltes aufeinander abgestimmt ab.
Und das ist wahrscheinlich das, was Sie gesagt haben, wichtig, dass die Patienten nicht von A nach B geschickt werden und immer wieder ihre Geschichte erzählen müssen. Ja?
So ist es, ja.
Der Medizintalk auf der Bayernwelle mit mir, Verena Fuchs, und mit dem Chefarzt der stationären Schmerztherapie der Kreisklinik Berchtesgaden, Dr. Juraj Adner. Schmerztherapie und chronische Schmerzen, das ist heute unser Thema. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, welche Behandlungsmöglichkeiten, welche Behandlungsansätze es gibt. Wie läuft denn dann eine Schmerzbehandlung in der Praxis ab?
Also die schmerztherapeutische Behandlung bei uns beginnt grundsätzlich mit einem ausführlichen Gespräch, welches im Schnitt zwischen 1,5 und 2 Stunden dauert. Das wäre so die Erstvorstellung. Dies bietet die Möglichkeit, möglichst viel über die Schmerzen, aber auch über das Gesamtpaket Mensch mit dem sozialen Umfeld, Arbeit, Leidensdruck, Vorbehandlungen, Funktionseinbußen, Nebenerkrankungen und so weiter zu erfahren und anschließend den Patienten möglichst umfangreich zu untersuchen. Hier kann auch dann die erste Beratung und Therapieeinstellung erfolgen, gegebenenfalls weitere Termine geplant werden, unter anderem auch die stationär multimodale Therapie. Die Aufnahme erfolgt dann meistens interdisziplinär, also durch alle behandelnden Fachrichtungen. In unserem Fall ist es die Kombination aus Arzt, Physiotherapeut und der Psychotherapie. Es erfolgen dann täglich Visiten, Anpassungen der Medikamente, Bewegungstherapien, Gruppen und individuell, Schmerzbewältigung und Entspannungsverfahren, ergotherapeutische Maßnahmen und so weiter. Der Aufenthalt bei uns dauert dann fast 3 Wochen. Es gibt unterschiedliche Schmerztherapien in Deutschland. Die stationären Aufenthalte dauern zwischen 10 Tagen und 4 Wochen, meistens im Schnitt.
Ist es immer stationär oder gibt es sowas auch ambulant?
Es gibt in unseren Kliniken auch die ambulante Möglichkeit im Klinikum Traunstein. Und es gibt 2 stationäre Schmerztherapien. Die eine ist hier im Klinikum Berchtesgaden und eine ist im Klinikum Ruhpolding.
Wann ist was zu empfehlen oder ist eigentlich immer zu empfehlen, dass man stationär eine Schmerztherapie macht?
Es gibt Vor- und Nachteile. Vorteil einer ambulanten Therapie ist, dass der Patient Maßnahmen und Veränderungen bereits im häuslichen Umfeld schneller umsetzen kann. Nachteil ist, dass der medikamentösen Therapie dann Grenzen gesetzt sind, weil der Patient entweder mit dem Auto oder zu Fuß längere Strecken zurücklegen muss und immer wieder dann nach Hause zurückkehrt. Im Falle des stationären Aufenthaltes hat man halt den Vorteil, die Medikamente feiner zu justieren. Und da hat man die Sicherheit, auch für Patienten, die etwas eingeschränkt sind von der Beweglichkeit, ist das stationäre Setting sicherlich geeigneter.
Das heißt also, welche Medikamente kann man beispielsweise jetzt nicht verabreichen oder was ist der Nachteil dann, wenn man ambulant behandelt wird?
Man kann prinzipiell schon alle Medikamente verabreichen, aber diese müssen sehr engmaschig kontrolliert werden. Der Patient muss auch über die Möglichkeit der eingeschränkten Fahrtauglichkeit aufgeklärt werden, vor allem in der Einstellungsphase. Dies gilt für sehr viele Medikamente und somit sind schon von vornherein ein paar Grenzen dem Ganzen gesetzt. Ja, im Rahmen des stationären Aufenthaltes machen wir zum Beispiel 2-mal täglich Visite und kontrollieren den Patienten. Der Patient kann sagen, dieses Medikament passt mir nicht oder ich fühle mich ganz wohl damit, es passt, da können wir weitermachen und man kann es besser eindosieren.
Jetzt haben Sie gesagt, es dauert meistens ungefähr 3 Wochen, wenn man jetzt einen stationären Aufenthalt hat. Danach bin ich aber wahrscheinlich ja nicht vollkommen geheilt, oder?
Nein, die Behandlung endet nicht mit dem stationären Aufenthalt. Da kann eine Basis gesetzt werden. Unsere Patienten haben natürlich die Möglichkeit von Nachkontrollen und weiteren Terminen, damit wir sie nicht aus den Augen verlieren, die Medikamente nachkontrollieren können, aber auch so sozialrechtliche Angelegenheiten wie berufliche Wiedereingliederung, rehabilitative Maßnahmen leiten wir meistens ein. Langanhaltende Schmerzen bedürften immer einer längeren Behandlung und Betreuung der Patienten. Keine Schnellschüsse, welche viel versprechen und meist nur in Komplikationen enden.
Es ist ja jetzt schon immer so durchgeklungen, dass chronische Schmerzen natürlich nicht kein rein körperliches Phänomen sind, sondern sich auch irgendwie auf die Psyche auswirken. Wie genau kann ich mir das denn vorstellen?
Das ist eine sehr gute Frage. Viele Patienten fragen sich, ob sie sich den Schmerz nur einbilden. Oder sie gehen vom Behandler zu Behandler und fragen sich, ob sie irgendwann mal bekloppt sind. Ja, die moderne Schmerzmedizin kann sich diese Unterscheidung nicht leisten, dass sich körperliche Beschwerden zwangsläufig auf das seelische Wohlbefinden auswirken und man somit den Menschen als Ganzes behandeln sollte und nicht als Röntgenbild. Bestes Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Zahnwurzelentzündung. Ich denke, jeder von den Zuhörern hatte mal sowas. Ein klar definiertes Krankheitsbild mit einem klaren morphologischen Korrelat und mit einer klar definierten Therapie dafür. Nun stellen Sie sich vor, es ist Wochenende und Sie haben eine Zahnwurzelentzündung und es ist kein Zahnarzt in Sicht. Wie geht es Ihnen körperlich und wie geht es Ihnen seelisch? Ja? Wenn ich Ihnen nun sage, es wird noch 4 Wochen dauern, bis Sie einen Termin beim Zahnarzt bekommen, werden Sie sich dabei wohlfühlen oder werden Sie selbst beim Baumarkt eine Zange kaufen gehen? Ich bin mir sicher, dass Sie bereits nach 3 Tagen darüber nachdenken würden. Sie würden schlecht schlafen, Sie wären mürrisch, Sie hätten Verspannungen, Sie würden bei Weitem nicht ans Arbeiten gehen denken, sondern sich eher zurückziehen, zu Hause verkriechen, nicht mit den Bekannten ausgehen. Sie hätten irgendwann mal Angst zu kauen, den Mund zu bewegen und würden unkontrolliert jedes Medikament, was ihnen in die Hände fällt, in der Hoffnung, etwas von dem Schmerz zu lindern, einwerfen. Ja. Und nun stellen Sie sich vor, dass die Schmerzpatienten teilweise sowas jahrelang durchleben müssen. Oder es gibt auch schlimmere Szenarien, jetzt am Beispiel des Zahnarztes zu bleiben, Sie gehen hin, er behandelt Ihren Zahn, sagt, da ist nichts mehr, was wehtut und die Schmerzen bleiben aber trotzdem. Das gibt es ja auch. Ja. Wir wissen heute, dass die Mehrzahl der schmerzgeplagten Patienten auch seelisch angeschlagen ist. Es variiert etwas von Schmerzart von Schmerzart. Man kann sagen, zwischen 30% und 70% der Patienten. Dies muss man als Patient, aber auch als Behandler wissen und auch akzeptieren. Das ist keine Schande. Und gerade deshalb muss man auch den Menschen, den man behandelt, auch verstehen und nicht nur als Röntgenbild sehen.
Wir haben jetzt diese Zahnwurzelbehandlung oder diese Zahnwurzelentzündung als Beispiel gehabt. Also da habe ich einen Schmerz und im Normalfall ist es ja danach dann weg. Wenn Sie jetzt eine Schmerztherapie machen, gibt es denn auch Patienten, wo man wirklich keine körperliche Ursache findet, gerade weil Sie das angesprochen haben, dass manche ja denken, sie sind bekloppt oder sie werden für verrückt erklärt?
Häufig ist es so, dass nicht nur eine körperliche Ursache dahinter steckt, sondern irgendwann mal mehrere. Wie an dem Beispiel von Rückenschmerz zum Beispiel, dass irgendwann mal kommen Fehlhaltungen, Verspannungen, Muskeldisbalancen dazu, Gangstörungen dazu. Das heißt, es geht bei der Schmerztherapie gar nicht so sehr darum, herauszufinden, was war jetzt am Anfang der Kaskade, sondern irgendwo mitten in diese Kaskade einzugreifen und möglichst an vielen diesen Veränderungen zu schrauben.
Die Stabilisierung der Psyche, ist die auch Teil einer Schmerzbehandlung?
Bei chronischen Schmerzpatienten auf jeden Fall. Unterschiedlich ist die Intensität der seelischen Begleitkomponente, aber berücksichtigt sollte sie immer werden.
Inwiefern wird daran dann auch gearbeitet, an der Psyche?
Also das beginnt schon bei der Anamnese, dass wir nicht nur nach den Schmerzen oder nach den körperlichen Erkrankungen fragen, sondern wir möchten uns ein umfassendes Bild von dem Patienten machen, sozusagen wie tickt die Person, was für zusätzliche Belastungen hat sie. An den Möglichkeiten der seelischen Behandlung gibt es verschiedenste. Am bewährtesten ist eine Verhaltenstherapie, sind Entspannungsverfahren, sind Schmerzbewältigungsverfahren. Aber manchmal muss man auch medikamentös eingreifen.
Und wird das auch hier bei Ihnen in der Klinik dann gemacht, wenn ich so eine Schmerztherapie mache?
Selbstverständlich.
Das Thema Medikamente ist ja sicher eben, Sie haben es ja auch gerade schon nochmal angesprochen, ist ja einfach ein Teil der Schmerztherapie. Allerdings werden ja zum Teil auch relativ heftige Medikamente eingesetzt, die ja auch die Gefahr der Sucht bergen. Wie groß ist die Gefahr einer solchen Abhängigkeit?
Das ist ein heikles Thema. Natürlich muss man es immer als Arzt auf dem Schirm haben. Wenn ein Patient richtig medikamentös eingestellt ist und vor allem aber auch regelmäßig kontrolliert wird, ist das Risiko minimal. Man muss aber die Medikamente anpassen und auch kontrollieren. Wenn ein Patient zum Beispiel 3 bis 4 Wochen nach einer Operation noch immer dieselben Schmerzmittel einnimmt oder gar mehr, dann läuft etwas aus dem Ruder. Wenn ein Medikament verabreicht wird, welches unwirksam ist gegen eine spezielle Schmerzart, das ist auch gar nicht so selten, dann läuft es aus dem Ruder. Wenn ein Schmerzmittel zum Beispiel eingenommen wird, weil es einen entspannt, dann läuft es auch aus dem Ruder, weil es ist nicht schmerzwirksam, aber der Patient kann zum Beispiel besser schlafen oder hat weniger Stress. Und häufig muss man eine Kombination aus Medikamenten und Behandlungen durchführen, um ans Ziel zu kommen, weil dadurch können sie die Nebenwirkungen der einzelnen Medikamente minimieren und mehr Effekte haben, wo die unterschiedlichen Medikamente ansetzen. Ziel ist nämlich eine Schmerzlinderung, aber auch eine Verbesserung der Funktion. Wenn ein Medikament zu stark ist, sie gleichzeitig müde macht und in ihrer Konzentration beeinträchtigt, ist es ihnen im Alltag nutzlos, sogar gefährlich. Gerade deshalb ist eine Patientenführung und Beratung ratsam. Bei Dosiseskalation oder unwirksam sollte das Medikament natürlich gewechselt werden oder gar ein kontrolliertes Ausschleichen, sprich Entzugstherapie durchgeführt werden. Das klingt zwar schlimm, aber es ist möglich und wird bei uns täglich durchgeführt.
Aber ist es nicht sinnvoll, dass ich besser schlafen kann?
Natürlich, aber dazu brauchen Sie kein Schmerzmittel. Okay. Dazu, es gibt unterschiedliche Medikamente, die auch am Schlaf ansetzen. Es gibt Medikamente, die absichtlich müde machen und auch so verabreicht werden. Aber gerade bei Opioiden sieht man die Tendenz, dass es manche Menschen einnehmen können, sich sogar beim TÜV prüfen lassen auf Reaktionsgeschwindigkeit. Und die Reaktionsgeschwindigkeit ist bei vielen Medikamenten, nicht nur bei den Opioiden, in Phasen von Einstellung und Umstellung der Dosis beeinträchtigt. Wenn ein Patient, der Schmerzen hat, kontrolliert ein Medikament verabreicht bekommt und dieses auch gut toleriert, ist die Fahrtauglichkeit nicht eingeschränkt.
Ein Thema, das ja immer wieder auch in den Medien diskutiert wird oder allgemein diskutiert wird, ist Cannabis als Medikament. Ist das eine sinnvolle Alternative? Was sagen Sie?
Ein sehr kontrovers diskutiertes Thema mit viel wissenschaftlichen, aber auch sozialpolitischen Faktoren. Wie viel Zeit haben wir? 3-4 Stunden? Oder?
Ein bisschen Zeit haben wir noch.
Okay, ich versuche es kurz zu fassen. Das Thema Cannabis wird vor allem in den Medien äußerst unglücklich behandelt. Man möchte eine Sensation darstellen, welche gar keine ist. Gleichzeitig kommt ein Druck von Seiten der Hersteller, die wollen ja auch ein paar Millionen verdienen, und ein politisch unglückliches Verordnungswesen. Wir haben das erste Mal in Deutschland eine Substanz, zu der gar keine klare Indikation formuliert wurde, muss man wissen. Es gibt Erfahrungen aus der Palliativmedizin und bei Patienten mit Querschnittssymptomen, dass hier, und die Betonung liegt bei diesen Patienten, Cannabis einige Symptome, die Betonung liegt auf einige Symptome und nicht Schmerzen, lindern kann. Das wäre beispielsweise bei der MS die Spastik, das wäre bei einem terminalen Krebspatienten der Appetitverlust und beispielsweise chemotherapieinduziertes Erbrechen. Das sind aber auch die gezielten Symptome und nicht die Schmerzen bei den Patienten. Und selbst hier nicht bei allen besteht eine Wirksamkeit. Ansonsten ist laut der Evidenzlage Cannabis kaum wirksam, bis auf irgendwelche herzzerreißenden Einzelfallberichte. Und man kann nicht davon ausgehen, dass es pauschal als schmerzwirksame Substanz gelten kann. Ja, gleich voraus, Cannabis ist auch keine Alternative zu Medikamenten. Häufig wird das so dargestellt, viele Menschen hätten gerne eine pflanzliche Alternative zu den chemischen Medikamenten, weil diese zugänglicher sind, besser verträglicher und auch den Organismus nicht so belasten. Aber es gibt genug pflanzliche Präparate, welche gut erprobt sind und welche nebenwirkungsarm sind. Man kann bei Cannabis jetzt auch nicht behaupten, dass es ohne Nebenwirkungen sei. Das muss man immer wieder betonen. Gerade weil es ein Rauschmittel ist, muss die Nutzen-Risiko-Abwägung kritisch geprüft werden. Es ist auch keine Alternative zu vernünftig angesetzten Medikamenten, sondern höchstens als Add-on. Das heißt, ein Therapieversuch, welches man als drittes, viertes oder als fünftes Medikament dazunehmen kann zu einer Therapie. Das ist häufig auch ein Missverständnis. Ich möchte alle Tabletten absetzen und hätte gerne Cannabis. Das ist eigentlich fahrlässig und entspricht eigentlich nicht der Realität. Die Patienten und auch die verordnenden Ärzte werden durch die BfArM geprüft, um Daten zu sammeln. Ja. Daher sollte die Entscheidung für diese Substanz immer kritisch geprüft werden und individuell auf einem Patienten nach ausführlicher Analyse in spezialisierten Einrichtungen erfolgen und das nicht pauschal irgendwie verordnen.
Also, aber soweit ich Sie jetzt verstanden habe, haben Sie gesagt, es kann Symptome mildern, aber es ist bei Schmerzen nicht erprobt, beziehungsweise halten Sie es für wirksam oder nicht wirksam?
Es kann bei gewissen Schmerzzuständen wirksam sein und es würde sich lohnen, dies zu erproben. Allerdings würde ich nicht alle anderen Medikamente absetzen, um dann nur Cannabis zu geben. Und wie gesagt, im schmerztherapeutischen Setting wird es vor allem für Verspannungszustände und Spastiken bei Schmerzen, die von Querschnitt ausgehen. Und das sind wirklich sehr schwer therapierbare Schmerzzustände, wo der Patient häufig 5, 6 verschiedene Medikamente gleichzeitig gegen diese Schmerzen bekommt. Da kann man es als Option dazu nehmen, aber nicht alles absetzen und dann Cannabis nehmen. Das ist...
Werden Sie denn direkt gefragt von Patienten, ob sie Cannabis verordnet bekommen können?
Ja, relativ oft sogar. Bloß, wie gesagt, man muss die Schmerzart und den Patienten irgendwie analysieren, um dann festzustellen, dass es bei sehr vielen Patienten nicht nur nicht indiziert, sondern sogar eher kontraproduktiv wäre. Wenn ein Patient von vornherein schon müde ist, ja, und wir den eher aktivieren wollen, ist Cannabis keine Option. Wenn ein Patient deutlich seelisch angeschlagen ist, ist Cannabis definitiv keine Option.
Vielen Dank, Dr. Juraj Adner, Chefarzt der stationären Schmerztherapie der Kreisklinik Berchtesgaden. Das war der Medizintalk auf der Bayernwelle. Unser Thema: chronische Schmerzen und Schmerztherapie. Schönen Donnerstagabend noch.